Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 109, heute mit einer Zwischenfolge. Denn eigentlich haben wir geplant, etwas zum Thema Suriname noch einmal zu machen, was ja in der letzten Folge Thema war. Aber dann kam eine Veröffentlichung dazwischen, die sich so reingegrätscht hat, nämlich der Cambridge Digital Mining Industry Report kam raus. Und das ist immer, also wenn vom Central for Alternative Finance in Cambridge ein neuer Report rauskommt oder irgendwelche Datengrundlagen, dann weiß man mittlerweile, das könnte interessant werden. Und dann haben wir reingeguckt, kurz, wer das denn geschrieben hat und haben gesehen, dass der Principal Researcher ist Alexander Neumüller, und da dachte ich mir, das klingt doch nach einem deutschsprachigen Namen. Habe ihn angeschrieben und tatsächlich, jetzt sitzt er uns zugeschaltet aus Österreich. Also Stefan, hallo.
Hallo Friedemann.
Ja, du bist hallo, da. Alexander. Und hallo Alexander, schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns diesen Report zu besprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall ist mir auch eine Freude und ja, sehr gerne sage ich zu dem Report ein paar Worte und auch eventuell ja andere Fragen, die ihr habt zu dem Thema. Also ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es gibt einiges zu besprechen, denn das ist wirklich ein großes Werk geworden und groß im wahrsten Sinne des Wortes, denn es sind 150 Seiten. Der Schwerpunkt, der Name verrät schon, ist Mining, Bitcoin Mining, aber es ist eben auch sehr viel verständlicher Kontext dabei. Es wird ganz viel erklärt und es geht so ein bisschen darum, wie ist der aktuelle Stand von Bitcoin Mining und tatsächlich auch, wie ist der Status quo von den Debatten, die darum geführt werden. Es geht um E-Waste, es geht um Stromverbrauch, es geht um Profitabilität. Wenn man wissen will, das ist ja eine der häufigsten Fragen, was passiert, wenn der Block Reward und die Block Subsidy irgendwann ausläuft? Wird dann das Mining implodieren, weil es nicht mehr lukrativ ist? Also zu all diesen Themen steht da was drin und da gehen wir gerne noch mal ein bisschen drauf ein. Aber bevor wir damit beginnen, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Wie ist es denn gekommen dazu, dass du diesen riesen Report verantwortet hast? Wie bist du dazu gekommen? Was ist dein Hintergrund auch? Weil um den zu schreiben, braucht man ja auch einiges an Background-Wissen im Bereich Bitcoin.
Ja, sehr gerne. Ich kann einmal ein paar Worte auch zu mir selbst sagen. Also derzeit leite ich eben gerade den Bereich im Center for Alternative Finance, was sozusagen Teil der Cambridge Church Business School ist. Und da leite ich den Bereich eben Digital Assets, Energie und Environmental Impact. Ich kam dazu, um ein bisschen zurückzugehen, mein grundsätzlicher Background ist mehr Traditional Finance. Also ich habe acht, neun Jahre eben von Corporate Banking to Proprietary Trading diese Dinge gemacht. Habe aber mich schon seit sehr langer Zeit eben für den Bereich angefangen mit Bitcoin, aber dann generell Blockchain interessiert. Habe auch für eine Zeit lang mein eigenes Mining-Unternehmen, also mein eigenes Bitcoin-Mining-Unternehmen gehabt. Also das lief in China, also wie ihr euch vorstellen könnt. Das war dann durchaus eine spannende Zeit in 2021. Aber ja, wie gesagt, es hat sich dann eben ergeben, dass das dann nicht mehr so mein Fokus war. Und zu der Zeit habe ich eben in Cambridge studiert, auch Finance, und habe dann eben für mich selbst feststellen müssen, was ist der nächste Schritt, ob ich halt wieder mein eigenes Unternehmen mir ansehe, ob ich halt dann ganz traditionell wieder in den Finance-Bereich gehe oder eben mal was anderes mache. Und ganz nahe unserer Business School war der Center for Alternative Finance, und zu der Zeit war dann auch schon bekannt, dass die sich durchaus diese Dinge, speziell Blockchain, auch mit Benchmark-Studies, aber speziell eben auch Bitcoin, sich genauer ansehen. Und ja, das hat eben so angefangen, dass man da irgendwie die Synergien gesehen hat zwischen dem, was mich halt interessiert und wo ich auch durchaus, würde ich mal sagen, gute Background-Kenntnisse, speziell eben Cryptocurrency Mining habe und was das Center sich dazu mal schon angesehen hat, eben speziell Stromverbrauch und diese Dinge, die was sich halt über die Zeit speziell herauskristallisiert haben, eben wenn man diese Benchmark-Study sozusagen publiziert, da bekommt man immer ein bisschen Feedback und man sieht dann ja, okay, was interessiert die Leute am meisten, wenn du da eine große Anzahl von Themen hast. Und da hat sich eben gerade das Umweltthema sehr stark herauskristallisiert. Und das große Problem mit dem jetzigen Report auch ist halt generell mit Reports, dass du halt die Vergangenheit aufzeigst, weil von dem Zeitpunkt, wo du zu schreiben anfängst, zu dem Zeitpunkt, wo es publiziert wird, kann es da durchaus sein, dass da mal ordentlich ein Gap dazwischen ist. Und so kam es eben auch zu der Webseite, die wir haben, weil wir halt da sozusagen contemporary, also wirklich derzeitige Daten zeigen wollen, eben mit täglichen sozusagen Stromverbrauch, Ergebnissen und diesen Dingen. So hat sich halt die Webseite entwickelt.
Ganz kurz eingehakt, du meinst jetzt den Cambridge Bitcoin Energy Consumption Index?
Fast, Electricity Consumption Index, ja.
Das ist es ist gespickt mit Abkürzungen. Ihr habt so viele davon.
Ja, die Acronyms, da sind wir wirklich, wirklich, wirklich terrible. Also wir haben dafür für alles irgendwie Abkürzungen. Aber wie gesagt, das muss sich ja eh keiner merken, außer wir. Aber jedenfalls, die Webseite ist auch relativ bekannt, würde ich mal sagen. Ich hatte ja Interviews eben durch die Bank von traditionellen Medien, eben von Bloomberg, Reuters, Financial Times, diese ganzen Outlets. Also wir haben da auch sehr viel Traction vom traditionellen Bereich, würde ich mal sagen, vom Interesse. Aber ja, um jetzt zum Mining Report zu kommen, das war auch etwas, das ist schon sehr lange in the making. Es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, gar nicht so einfach, dass du jetzt wirklich diese ganzen Stakeholder zusammenbekommst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel diese Modelle sozusagen entwickelst oder Modelle sozusagen anwendest, die halt mehr theoretischer Natur sind, das kannst du durchaus relativ selbst machen, ohne jetzt da großartig viel externen Input zu haben. Ja, du brauchst vielleicht Daten von zum Beispiel, ja, von Mining Profitability und diesen Dingen, aber du musst jetzt nicht wirklich da irgendwie so Primary Data collecten und du musst jetzt nicht mit einzelnen Mining-Unternehmen da sozusagen dich involvieren. Und ja, das war halt eben diese Schwierigkeit. Und ich bin schon lange in Kontakt mit mit dem Core-Team vom Bitcoin Mining Council. Und wir hatten da halt oftmals Gespräche um zu eruieren eben, ob es da Synergien gibt, was wollen wir machen. Für uns als Research Center ist es extrem wichtig, sozusagen einfach Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, aber halt auch mit einer gewissen, würde ich mal sagen, Tiefe, was halt zum Beispiel, weil der Bitcoin Mining Council, die haben ja früh diese Service gemacht, aber die waren relativ kurz, ja, das waren glaube ich so 4-5 Fragen. Und das war halt, wenn man sich da irgendwie zusammenfindet, wo man halt durchaus auch für uns mehr Informationen herausholen kann. Eben, wir hatten dann am Ende 25 Fragen, aber natürlich auch die, würde man sagen, Participants jetzt nicht zu überfordern. Also wenn du da irgendwo so 50 Fragen hast, das ist schon ein bisschen zu viel. Aber man hat sich da eben über die Zeit zusammengeredet und Anfang letzten Jahres, also 2024, hat sich das dann alles ein bisschen konkretisiert und eben ja, die Survey quasi ist dann im Sommer gestartet und hat dann auch wirklich, muss ich ganz ehrlich gestehen, wesentlich besser funktioniert. Also im Sinne von der Coverage, also wenn wir quasi die Network Hash Rate Share, wo wir fast 50% gehabt haben zum Zeitpunkt Ende Juni 2024, was durchaus, denke ich mal, ein großer Erfolg war. Es gibt natürlich auch Dinge, über die wir vielleicht daran noch ein bisschen reden. Was man auf jeden Fall noch verbessern muss, speziell geografische sozusagen die Komponente, wo man natürlich jetzt ein bisschen zu den US-Buyers sieht. Das habe ich auch in den Report so vermerkt. Aber ja, das hat sich dann halt so ergeben und eben letzte Woche die Publizierung. Und ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen auch Anregung zum Gespräch wird. Und wie du schon gesagt hast, der Report ist relativ lang und man hat halt wirklich alles drin von der Beschreibung, was ist Bitcoin, zu was ist überhaupt Mining, um halt wirklich dieses Fundament aufzubauen, um halt dann auch diese, würde ich mal sagen, Survey-Ergebnisse auch wirklich zu appreciaten, wie wir sagen. Und man hat da auch Trends drin und ganz ein bisschen Mining-Ökonomie. Wir haben da wirklich auch alles drin, wo man halt auch als Einsteiger sich einfach den Report mal ansieht. Es ist jetzt nichts zu tief. Vielleicht das ein oder andere Mal ging es ein bisschen zu tief, da dann meine eigene Interessen, die was dann irgendwie da so ein bisschen reingekommen sind, speziell wenn es um Transaction Fees geht, das war vielleicht doch jetzt ein bisschen tiefer. Aber grundsätzlich ist das, denke ich mal, wirklich ein Report, den was man sich als Neueinsteiger einfach ansehen kann und von Seite 1 sozusagen bis zur letzten Seite und am Ende, glaube ich, durchaus ein gutes Verständnis hat von Bitcoin generell, aber auch über was wir hier eigentlich reden, wenn es ums Mining geht.
Ich finde das tatsächlich sehr beeindruckend. Ich muss sagen, der einzige Teil, den ich tatsächlich nicht ausführlich gelesen habe, ist die Einführung in Bitcoin, weil das habe ich halt schon so oft gelesen und geschrieben, dass ich das schwer ertrage, sowas anzugucken. Aber der ganze Rest, es ist einfach so umfassend. Und tatsächlich geht es mir meistens so, wenn ich irgendwelche Publikationen über Bitcoin lese, dass ich an ganz vielen Stellen denke, das stimmt jetzt aber nicht so richtig. Und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo das passiert ist. Also ganz große Empfehlung tatsächlich. Also mich hat auch gewundert, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, da so eine große Einführung in Bitcoin auch reinzuschreiben und das alles so wirklich so absolut grundständig zu bauen. Kannst du nochmal sagen, was ist denn die Zielgruppe? Warum habt ihr das so gemacht, dass man das so also auch lesen kann, wenn man eigentlich gar keine Ahnung von Bitcoin hat?
Ja, also das, wie du gesagt hast, es geht da hauptsächlich um die Zielgruppe. Also der erste Report, das ist ja geplant, dass das eine Serie wird, wo wir halt dann sozusagen jährlich uns das ganze Ecosystem ansehen. Und für die erste Ausgabe war es für mich einfach wichtig, dass wir hier ein Fundament, irgendwann ein starkes Fundament bauen, um halt auch, würde ich mal sagen, Neueinsteiger zu erlauben, sich da intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also das wird jetzt nicht in jeder, ich schreibe jetzt das nicht jedes Mal neu, die ganze Einführung für jeden neuen Report, aber halt eben, wenn man einmal dieses, wie beim Haus, ein starkes Fundament besitzt, dann kann man ja da irgendwie immer zurück referenzen. Also dann kann man sagen, gut, für Leute, die was halt Neueinsteiger sind, im nächsten Report, wenn man sich da halt ein bisschen mit jetzt Bitcoin oder eben Mining auseinandersetzen möchte, da habe ich halt wahrscheinlich im neuen Report dann das sehr, sehr concise irgendwie noch drinnen, aber halt dann eben mit, für die, die was das genau ansehen möchten, bitte lest euch die First Edition durch. Grundsätzlich wird sich da wahrscheinlich jetzt mal in den nächsten Jahren das nicht viel ändern. Ja, also da generell Protocol Changes in Bitcoin ist ein ganz eigenes Thema. Also das wird man, glaube ich, kann man durchaus sagen, dass das noch sehr viele Jahre oder ja noch mehr Jahre, also sich wahrscheinlich nicht verändern wird. Aber man kann halt da immer irgendwie zurückreferenzen und stellt dann eben sicher, dass halt einfach jeder irgendwie den Content, der Content einfach für jeden irgendwo zugänglich ist, für die, was sich halt die Mühe machen, das auch ein bisschen durchzulesen. Und ja, das war halt wirklich diese Intention, dass man sagt, gut, man will da jetzt nicht, man will das auch wirklich für die breiteste Zielgruppe wie möglich zugänglich machen.
Was ich ja wirklich spannend finde, ist, ihr habt ja angefangen mit diesen Global Crypto Asset Benchmarking Surveys. 2017 war der erste, 2019, 2020, dann habt ihr diese Website noch gemacht. Jetzt kommt dieser Report und man merkt ja auch, dass das richtig gewachsen ist und dass auch viel in dem Report jetzt auf die Website Bezug genommen wird und nochmal geguckt, welches Modell bildet tatsächlich die Realität besser ab und was sind die Vor- und Nachteile. Also man merkt so richtig, dass was gewachsen ist. Ich fand das insofern interessant, weil bei der ersten Study, da hat Michel Rauchs, der die verantwortet hat, der hat mich damals auch angeschrieben, weil ich diesen Blog geführt habe und meinte, wir brauchen noch ein bisschen, wir müssen die Leute erreichen und wir müssen diese Daten schaffen. Und du sagst jetzt auch schon, dass es mittlerweile habt ihr es geschafft, 50% der Hashrate quasi abzufragen, dass die diesen wirklich ausführlichen Fragebogen da auch ausgefüllt haben, was ja schon ein Schatz ist, ne? Und man sieht, es ist richtig, So Daten sind gesammelt worden und immer neue Studien. Was ich mich gefragt habe, welche Bedeutung hat dieses gesamte Thema bei euch in der Institution intern? Weil 2017 war das ja auch alles noch so ein bisschen exotisch und Blockchain war so ein Thema. Und mittlerweile muss ich sagen, diese ganzen Reports und Daten von euch, ich habe keinen Vortrag und keine Präsentation, die ich mache, wo ich nicht mindestens eine Folie habe, die irgendwie auf Daten von euch zurückgeht, weil die halt wirklich, die Methodik ist transparent dargestellt, es ist umfassend, es ist wirklich gut erklärt. Ist das mittlerweile ein Schwerpunktthema bei euch geworden, weil das eben auch so eine Lücke füllt in diesem ganzen Ökosystem? Ich meine, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, gerade im Bereich E-Waste oder Mining gibt's ja einige, in Anführungsstrichen, Studien der letzten Jahre, die
Naja, ich sag mal, nicht ganz so objektiv oder methodisch nicht so sauber und nachvollziehbar waren. Also einfach die Frage, welche Bedeutung hat dieses Thema bei euch im Center for Alternative Finance? Ist das über die Jahre auch gewachsen oder ist das so ein Bereich, der so mitläuft mit anderen Themen?
Ja, also zuerst mal freut mich sehr zu hören, dass du da unsere Materialien hilfreich findest. Also es ist immer gut zu hören, dass die auch in der Praxis angewendet werden. Ich denke natürlich, das Center for Alternative Finance, also der Schwerpunkt von dem Center ist jetzt nicht quasi sozusagen ja mein Research oder Digital Assets ist auf jeden Fall ein wesentlich größerer Component. Aber was wir halt mehr jetzt gesehen haben, ist dieses Branching Out, also wo wir uns halt viel mehr Dinge ansehen und diese Dinge genauer ansehen. Also wir haben da dieses spezielle Digital Asset Program. Das haben wir eben in Kollaboration mit Public and Private Institutions. Ja, da haben wir auch sehr bekannte sozusagen Supporters drin. Das ist eine Gruppe. Und wir schauen uns eben an den Bereich Energy, Climate, was mein Bereich ist. Aber dann haben wir auch einen speziellen Bereich für, for instance, Decentralized Finance. Also DeFi ist auch ein ganz großes Thema. Und eben Emerging Money Systems, also wo wir uns halt mehr in den Bereich ja, Stablecoins bewegen, CBDCs und diese Dinge. Also wir haben da, würde ich mal sagen, das gesamte Team ist auf jeden Fall gewachsen in dem Bereich. Aber wir haben uns halt auch von, wo wir uns damals halt, würde ich mal sagen, sehr stark durchaus auf dieses Environmental Topic fixiert haben, aber natürlich auch viel, viel breitere Dinge angesehen haben. Aber jetzt ist halt, würde ich mal sagen, dass die Themenbereiche, die wir uns alle ansehen, sind halt durchaus ein bisschen diverser. Also speziell eben jetzt mit den drei Hauptgruppen in meinem Bereich Energy Climate, DeFi und dann eben auch Emerging Money Systems. Also es ist auf jeden Fall ein großes Topic für das Center. Was wir aber halt natürlich quasi das Bread and Butter ist, mehr der Bereich eben Regulation, Supervision und diese Dinge, Fintech, Subtech und diese Dinge und eben auch quasi Digital Assets von dem Regulation Angle. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema.
Okay, ich frage das nur deswegen, weil ich natürlich hoffe, dass noch viel mehr Reports und Surveys und sowas rauskommen, weil auch dieses akademische Gewicht, ne, der Name Cambridge ist natürlich, es gibt so viele Informationen und Meinungen, die rumfliegen zu Mining, zu Bitcoin, zu Kryptowährung, zu allem. Und wenn man dann aber einen Report hat, wo Cambridge draufsteht und wirklich auch viele gute Daten drin sind, dann ist das immer, man merkt so, wie die Diskussion einfach reifen kann dadurch, weil verlässliche, valide Daten verfügbar sind, die halt in diesem Bereich Bitcoin so schwer verfügbar sind, weil dezentrale Systeme einfach schwierig sind, um Daten zu erfassen und das einfach total hilfreich ist, dass diese ganzen Reports existieren, weil sie eben auch helfen, diese schnell zusammengeschusterten Papers, die irgendwie existieren, die dann aber in den Medien zirkulieren, weil sie eine fancy Headline haben und einfach nicht mehr rauszukriegen sind aus der Debatte, weil die Stück für Stück verdrängt werden, einfach durch wirklich so eine Gewichtigkeit und eine Menge an guten Informationen, die ihr da jetzt schon zusammengetragen habt.
Ich wollte dazu noch kurz, mich interessiert es gerade, weil du gesagt hast, okay, ihr habt da diese Digital Asset Project oder wie heißt das? Das klang jetzt so, als wenn ihr tatsächlich auch von der Wirtschaft finanziert werdet, irgendwelche Drittmittel da drin sind oder da wollte ich mal nachfragen. Also wie finanziert ihr euch?
Also wir haben eben eine Gruppe, das nennt sich Digital Asset Program von Supporting Organizations, die was halt quasi generell unser Research eben auch nicht nur auch mit ihrem Know-how supporten, aber halt in der Vergangenheit natürlich auch da generell auch finanziell supportet wurde. Wie, also zum Beispiel wie der Report jetzt an sich, das war jetzt nicht wirklich, was das direktes Funding hatte. Also das hat dann das Center eben aus, denke ich mal, allgemeinen Mitteln herausgeholt. Also es ist nicht so, dass gerade wir jetzt einen dezidierten Funding-Partner haben für dieses Programm. Also das ist halt teilweise finanziert vom generellen Center-Budget und dann aber eben wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad von den Supporten. Aber das ist nicht, wo ich jetzt genau sagen kann, zu welchem Grad. Aber hauptsächlich aus eben speziellen Programmen, wo wir halt wirklich auch ein spezielles Research-Ziel haben für einen Report, aber der jetzt halt zum Beispiel jetzt nicht public ist, sondern für einen, ich kann das jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall zum Beispiel für öffentliche Organisationen, die was sich halt irgendwas genau ansehen möchten. Und dann gibt's halt diese speziellen Reports. Wir haben auch ein Trainingsprogramm für, das nennt sich Cambridge Digital Assets for Regulators Program, wo wenn du jetzt ein Regulator Policymaker beispielsweise bist, die haben wir da spezielles Education Programm. Wir haben jetzt auch eins für die Privatwirtschaft oder generell für jeden eigentlich. Das nennt sich Cambridge Digital Asset for Enterprises. Und aus all diesen Dingen zusammen wird quasi, da gibt's quasi, alles läuft in einem Pot zusammen und aus diesem wird dann sozusagen unser Research finanziert. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie so ein Uni-Budget. Ja, wir haben jetzt kein Uni-Budget oder irgendwas ähnliches.
Okay, weil ich finde es halt wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ihr irgendwie sozusagen abhängig seid von der, zum Beispiel der Mining-Industrie, ja, weil ich meine, ich finde es ja spannend, dass die Ergebnisse, vielleicht kommen wir ja gleich noch drauf, sind ja sehr ähnlich vielleicht von denen, die jetzt, sagen wir mal, der Mining Council, Bitcoin Mining Council rausgegeben hat. Aber bei denen kann man dann mal sagen, naja gut, das sagen die halt, die können ja irgendwas sagen, die sind ja ein Interessenverein. Aber bei euch hat das ja ein anderes Gewicht, weil ihr eben diese Unabhängigkeit habt. Und deswegen finde ich es halt wichtig zu sagen, okay, woher kommt denn das Geld,
um
das
ja, um solche. Also wir haben kein Funding von der Mining-Industrie, das kann ich ganz. Also oder generell, also wir haben sehr, sehr strenge Funding-Kriterien. Also es gab eben sozusagen diese, das habe ich auch in dem Report vermerkt, diese Collaboration mit dem Bitcoin Mining Council, aber das hat sich halt wirklich nur auf die Introduction zu Council Members bezogen. Also wir müssen, es ist eben schon am Anfang gesagt, dass also diese Daten, also auch wirklich speziell diese großen Publicly Listed Mining Companies oder noch private Mining Unternehmen jetzt zu da animieren, da auch wirklich 25 Fragebogen auszufüllen. Das ist jetzt nicht unbedingt so einfach, ja, weil natürlich die Upsides, die was halt diese Firmen haben, jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sehr groß ist. Ja, du musst da Zeit investieren. Was halt manche haben, du hast ja dann das Logo, das war halt das was ich immer angeboten habe, die was halt das ihr Logo oder ihre Participation öffentlich zeigen wollten, die konnten das tun, war aber natürlich aber keine, es gab viele, die was gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt eigentlich nicht öffentlich, wir machen gerne mit, aber wir wollen jetzt da nicht unbedingt öffentlich genannt werden, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber die Industrie, die Hilfe, die was mir bezüglich den Report bekommen hat, sich halt wirklich auch von entweder von Organisationen, wie jetzt im Bitcoin Mining Council oder auch Individuen, ja, die sehr well connected sind, wie wir sagen, hat sich alles auf sozusagen Connections zu Mining Unternehmen und diese Dinge bezogen, aber halt überhaupt nicht finanziell.
Gut, dass es mal geklärt
ist. Ja. Bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen, lass uns nochmal über diese 50% Hashrate reden. Das ist ja so, auf der einen Seite ist das wirklich bemerkenswert, weil das zeigt, eigentlich früher war dieses Mining so, das findet immer im Geheimen statt und niemand wollte was davon bekannt geben, weil Standorte, die könnten dann irgendwie gefährdet sein und sowas. Und das ist aber lange vorbei, ne? Mittlerweile gibt es einige Unternehmen, die wirklich halt auch bereit sind, diese Daten preiszugeben. Insofern ist es super, dass 50% der Hashrate quasi abgebildet sind. Das gibt den ganzen Ergebnissen so ein Gewicht. Auf der anderen Seite fehlt natürlich auch ungefähr die Hälfte. Ihr habt das auch beschrieben, dass das zum Beispiel in der Verteilung auf dem Globus sich wahrscheinlich so niederschlägt. Ihr habt einen sehr starken US-Fokus, Kanada ist sehr stark, es gibt gewisse Regionen, wo vermutet wird, dass die eben nicht so richtig abgebildet sind. Nur damit wir das für alle Ergebnisse mal vorwegnehmen. Was denkst du denn, welche Themen sind besonders betroffen von diesem potenziellen Bias, dass man sagt, man hat jetzt nur die Hälfte der Unternehmen oder der Hashrate abgebildet? Auf welche Ergebnisse wirkt sich das besonders aus und für welche ist es vielleicht nicht ganz so relevant? Nur, dass wir das ein bisschen verorten können, bevor wir über die einzelnen Ergebnisse sprechen.
Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, natürlich hat es, wie wir die Survey gemacht haben, in gewissen Regionen war es einfacher, Teilnehmer zu finden, ja, speziell eben den USA. Und das hat sich dann durchaus ein bisschen niedergeschlagen auf, zum Beispiel, wenn du die globale Verteilung ansiehst, wenn es zu den Headquarters kommt, ja, wo knapp 50% USA sind, aber dann eben, wenn es zu Hashrate kommt, wo sich halt dann die Größe der US-Unternehmen nochmals mehr durchgeschlagen hat, mit eben 75% quasi von der Hashrate in den USA. Und ja, also auf jeden Fall gibt es hier, obwohl die generelle Coverage, denke ich mal, sehr groß war, 50% des Networks, ist da durchaus, merkt man durchaus das größere Engagement von beispielsweise US-Unternehmen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt durchaus Länder, wo man sagen kann, ja, die sind wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich unterrepräsentiert. Wir haben im, glaube ich, Russland mit 2,5% drin, wo man auch weiß, dass da wesentlich mehr Mining-Aktivität stattfindet. Wird sich auch in der Zukunft dabei herausstellen, ja, speziell mit den neuen Regularien dort. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt mit dem Ban in großteils in Sibirien, wo es da durchaus vielleicht nochmal zu Bewegungen kommen könnte von Minern, die was dort sozusagen ansässig waren. Natürlich auch eben die ganz große Frage ist immer China. Aber das, es ist halt, wie wir am Anfang gesagt haben, einfach dieses eine dezentrale Aktivität und man weiß jetzt nicht wirklich, wer was wo macht. Also es ist immer, ob man jetzt da beispielsweise, wie wir das auch gemacht haben, mit Mining Pools direkt zusammenarbeitet und sozusagen sich Daten, IP-based Daten von denen holt, also wo man halt sozusagen eine geografische Verteilung von den Mining Pools bekommt oder eben direkt mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Es ist halt immer sehr schwierig, da ein Sample zusammenbekommen, das halt auch wirklich die Realität irgendwo abbildet. Und ich denke mal, was wir bekommen haben, ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Man muss da, gerade wenn man sich die geografische Verteilung von Hashrate ansieht, das durchaus mal mehr von einem, Directional Angle betrachten, also mehr Trends, die was da herauszulesen sind. Also wenn man sagt US, definitiv, ob das jetzt irgendwo, gibt ja da die Schätzungen von irgendwo bei 40% zu ihr, bis jetzt zu uns ungefähr 75%. Aber wo halt das dann wirklich liegt, das ist halt die große Frage. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass US einfach ein Top-Mining-Hotspot ist. Ja, also das ist, glaube ich, egal welche Estimates du dir ansiehst, das wird irgendwo so immer das Resultat sein. Was wir auch zeigen, was im Vergleich zu unseren Mining Pool Daten von 2022, dass man durchaus mehr Aktivität sieht in Südamerika, man sieht Aktivität im Mittleren Osten. Wir haben durchaus Continued Activity eben in Nordeuropa, was man ja auch irgendwo ein bisschen wusste. Und wir haben weniger Aktivität in Kasachstan. Wir haben durchaus auch einige Daten bekommen von Kasachstan. Also da sieht man eben auch, dass da wirklich dieser Move weg war, wo sich halt auch Miners von Kasachstan sozusagen wegbewegt haben, eben aufgrund der politischen Situation und den Regularien. Und ja, ich glaube, man sieht hier große Trends. Afrika haben wir jetzt noch nicht so stark in den Daten gesehen. Das ist auch etwas, das wir eventuell in der Second Edition auf dem Report vielleicht, was ich zumindest erwarten würde, dass man auch wesentlich mehr sieht von Äthiopien, aber auch Kenia und manche anderen Bereiche. Natürlich ist nicht so stark wie andere Länder, aber dass man da durchaus speziell in Äthiopien da auf jeden Fall ein paar Prozente sieht. Also das denke ich mir auf jeden Fall schon. Und ich denke mal, grundsätzlich von der geografischen Verteilung der Hashrate, ich glaube, das ist mehr trendbezogen. Wenn man sich aber das zum Beispiel die anderen Daten ansieht von Hashcosts, dann ist das, glaube ich, schon sehr repräsentativ, weil es ist ein extrem, extrem wettbewerbsstarker, wie sagen, competitive environment, wo du dir das ohnehin nicht leisten kannst, wenn du einfach zu teuer bist. Und denke mal da durchaus, auch wenn es um den Electricity Mix geht, das ist halt ein ganz großes Thema, gerade im medialen Bereich war es nur ein Thema, das wir uns angesehen haben, aber gerade wenn es zu irgendwelchen Headlines etc. kommt, das ist halt irgendwo meistens das große Thema. Hier natürlich glaube ich, dass wir derzeit durchaus ein bisschen konservativer unterwegs sind, muss ich ehrlich gestehen, weil eben die große Share von den USA sich wahrscheinlich durchaus da ein bisschen stärker auf den Fossil Fuel Mix ausgewirkt hat. Ja, wenn wir eine größere Share haben jetzt von Äthiopien oder eben auch beispielsweise Russland, wo wir halt auch wissen, dass sehr viel Mining jetzt in Sibirien sozusagen stattfindet, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen konservativer. Ich kann jetzt nicht sagen, zu welchem Grad. Aber wir haben da, auf der anderen Seite haben wir aber auch weniger Aktivität im Mittleren Osten. Da ist wahrscheinlich auch mehr Aktivität, das wir abgebildet haben, was halt sehr stark gasbezogen ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wenn es im Energy Mix betrifft, da wir sehr gut unterwegs sind, vielleicht ein bisschen zu konservativ. Also da hat man vielleicht noch ein paar Prozente mehr von Sustainable Sources, wenn man da eben Dinge wie Äthiopien und Russland noch mit reinnimmt. Aber auf der anderen Seite eben auch mit dem Mittleren Osten da ein bisschen mehr von dem Fossil Fuel Bereich. Aber ja, grundsätzlich denke ich mal, dass die generellen Findings generell sind, aber sehr repräsentativ für die USA, aber auch global durchaus repräsentativ.
Okay, also da habe ich, weil das war mir gar nicht klar. Also ich glaube, was kommt da jetzt raus? 52% oder so? Ist sustainable oder wie man inklusive Atomkraft sozusagen? Das habt ihr also gar nicht irgendwie extrapoliert, sondern es sind einfach nur die Daten sozusagen, die rauskommen, wenn ihr eure befragten Unternehmen surveyt.
Ja, genau. Also das ist quasi, wenn wir uns ansehen, also ist natürlich weighted. Also das ist jetzt nicht quasi, wo ein Participant ist quasi sozusagen eins durch N. es ist jetzt irgendwo, wie wir haben das geweighted bei quasi Energy oder Electricity Consumption, wo du halt quasi mit wesentlich mehr Power, die sind natürlich auch wesentlich stärker geweighted. Ja, wenn du jetzt da irgendwo ein paar hundert Megawatt Facilities hast, dann bist du natürlich stärker geweightet, als wäre, was jetzt da irgendwo ein, zwei Megawatt hat. Und wir haben das dann uns angesehen, eben wenn du dir halt aggregiert die gesamte Power Consumption ansiehst, das ist halt quasi der Energy Mix, was dann dabei rauskommt. Also wir haben das ist durchaus geweightet, aber da ist jetzt nichts irgendwie. Die Extrapolations haben wir gemacht, zum Beispiel für andere Dinge, wie jetzt, wir haben da ein Beispiel, wo wir sozusagen versuchen festzustellen, das ganze Netzwerk gesehen für Flare Gas, also was quasi sozusagen die in Megawatts da jetzt eventuell vom Flare Gas genutzt wird. Und da haben wir natürlich oder auch bei E-Waste, da haben wir schon Extrapolations gemacht, aber jetzt im Energy Mix Bereich, ja, das war einfach so wie Survey-Ergebnisse, Weighting ist dann quasi auf Power Consumption von den Participants und ja.
Aber das finde ich ja sehr, also sehr spannend, also dass es einfach sozusagen die Daten sind, die ihr so bekommen habt und dann kommt aber eine sehr ähnliche Zahl raus tatsächlich wie das, was so Leute wie Daniel Betten oder so auch publizieren oder der Bitcoin Mining Council oder so, ne? Also es sind so, wo man vorher gesagt hätte, naja, das sind ja vielleicht geschönte Zahlen, die Industrie halt gerne möchte, dass die so aussehen, aber ihr sagt jetzt, naja, das ist das, was wir kriegen und du sagst jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, in Wirklichkeit sieht es wahrscheinlich eigentlich sogar noch besser aus.
Ja, also das ist natürlich das ist immer so das Respondent Bias, das kann natürlich immer sein, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht kontrollieren, ob da jetzt irgendwer genau den Electricity Mix da auch hat, der was angegeben wurde, aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten da sozusagen ein Feld, wo du halt ausfüllen konntest, wenn du jetzt deinen Electricity Mix nicht genau weißt, wo du halt dann einfach das haben wir Grid Mix genannt, wo du halt dann da beispielsweise jetzt 100% Grid Mix reinschreibst und vielleicht noch ein paar zusätzliche Daten angibst, wie jetzt Texas oder sonst was oder noch besser ERCOT oder den spezifischen Grid Provider und wir suchen uns das dann halt dann raus. Also wir haben das dann halt sozusagen so gemacht. Es ist ganz interessant, weil wenn du dir beispielsweise, du kannst dir so den Energy Mix, Electricity Mix, kannst du dir ja auch sozusagen selbst ausrechnen auf Basis von der Location. Das ist zum Beispiel das, was wir in unserem theoretischen Modell machen. Das ist dann das Location-Based Model, wo wir uns beispielsweise ansehen, ja, wenn wir jetzt die Map, also die Distribution der Hashrate hernehmen und dann die nationalen Grid-Mixer, dann haben wir da auch habe ich dann auch gegenübergestellt zu dem, was halt von den Miners sozusagen selbst da angegeben wurde. Und das ist relativ ähnlich. Also wenn es da eben eine ganz große Distanz zwischen, wenn du dir jetzt sozusagen auf Basis der globalen Verteilung der Hashrate den Electricity Mix ausrechnest und da irgendwo eine ganz starke Diskrepanz gibt zu dem, was auch die Mining-Unternehmen angegeben haben, dann wäre das halt schon irgendwo, man sagt, gut, da muss man vielleicht mal genauer hinsehen, weil da gibt es schon eine große Diskrepanz. Aber das ist relativ gleich. Ich glaube, da sind wir irgendwo bei, im Sustainable Mix irgendwo bei 4% Differenz. Was natürlich irgendwo verständlich ist, weil viele Mining-Unternehmen, wie wir auch wissen, einfach sich durchaus auf, auf Stranded Energy stürzen, ja, wo es beispielsweise Access von speziell Hydropower oder auch Windkraft gibt, ja, wo man einfach da einen finanziellen Anreiz hat, sich jetzt nicht in die Mitte von Austin zu platzieren, sondern wo man sagt, gut, man versucht halt irgendwo die Operations aufzubauen, wo es halt Überschuss Elektrizität gibt sozusagen. Und das macht ja auch durchaus Sinn.
Das war für mich immer so ein riesen Kritikpunkt von dem ursprünglichen Index, dass das halt Gridmix annimmt. Und ich finde, Gridmix ist halt eine sehr pessimistische Annahme, weil, wie du schon sagst, also die Miner wollen ja eigentlich Wasted oder Stranded Energy verbrauchen, weil die halt am billigsten ist. Und das ist dann halt schon sehr pessimistisch zu sagen, naja, die nehmen die gleiche Energie wie alle anderen.
Ja, also man muss auch, wir haben das auch nachgefragt, also Grid ist auf jeden Fall bei weitem die Methode mit dem Minern sozusagen Electricity Sourcen. Also wir sind dabei bei über 90%, also von wirklich vom Stromverbrauch. Wenn wir uns ansehen, welche, das ist ein ganz interessanter Graph, ich habe jetzt die Figure Number vergessen, aber auf jeden Fall, wenn wir uns ansehen, beispielsweise Off-Grid, das ist auch ein ganz großes Thema, wie viele Miner jetzt Access haben zu Off-Grid Energy Sources, aber dann auch, wenn man uns hier auf der anderen Seite den Verbrauch ansieht, also wir haben da über ein Viertel der Miner haben zumindest zum Teil Access to Off-Grid, also Beispiel, dass man auch direkt connected ist zu einer Windfarm oder was auch immer. Aber halt, die Hauptpower-Source ist halt schon der Grid. Aber dann wird man halt da eben mit dem Operator von beispielsweise Windfarm eine Vereinbarung haben, um halt hier in Zeiten, wo es Überschuss gibt, ja, wo man beispielsweise vor denen curtailed wurde, da eben das dann auch direkt von den Mining-Unternehmen dann genutzt wird. Und da sind wir, glaube ich, bei ungefähr, ja, knapp unter 10% wirklich vom Stromsourcing von wirklich auch sozusagen Off-Grid-Sources. Aber bei weitem ist man hier schon mit Grid-Access unterwegs. Aber das kommt natürlich dann darauf an, in welcher Region man ist. Ja, das macht halt durchaus Unterschiede. Und ich glaube, das war eben auch das bei unserem, und nicht nur bei uns, aber generell in der Wissenschaft mit den Modellen, die was man da grundsätzlich annimmt, wo man halt dann den Electricity-Mix von gesamten Ländern betrachtet. Er ist nicht wirklich speziell regional, sondern sich halt dann das in Europa ist es wahrscheinlich teilweise ein bisschen weniger, weil die europäischen Länder einfach kleiner sind. Aber gerade in den USA, da gibt es durchaus sehr große Unterschiede, ob man jetzt da zum Beispiel nach Texas sieht oder ob man da jetzt in Kentucky ist oder in Washington oder da gibt es auf State Level gibt es da durchaus sehr starke Differenzen, wenn es zum Electricity-Mix kommt.
Lass uns gerne noch mal ein bisschen auf die Breite der Ergebnisse gehen. Also ich meine, wir könnten uns wirklich 4-5 Stunden über diesen Report unterhalten. So viele interessante Daten sind da zusammengetragen worden, die ja auch, und das ist ja auch so ein guter Faktor, in sich alle stimmig sind. Also ich habe auch in den verschiedenen Kapiteln, das hat sich alles passend gelesen zu den Ergebnissen aus den anderen Kapiteln. Was ich mir rausgeschrieben hatte, was ich auch super interessant war, war eben dieses, ne, wie viel Strom benutzen jetzt die Miner tatsächlich off-grid? Weil warum ich diesen Report so wertvoll finde, ist, dass in der Community oder in dem Space existieren so ganz viele Annahmen darüber, wie Miner handeln, was ihre Motive sind, was ihre Befürchtungen sind, um so auch eine Gewissheit zu gewinnen, ist das denn eigentlich sicher? Ne? Können wir darauf noch in 10 Jahren bauen, in 20 Jahren? Ne? Wo stehen wir da? Weil das so ein zentrales Element ist. Und deswegen fand ich das zum Beispiel spannend, wie stark tatsächlich dieses Argument ist, dass Miner ja diese Access-Energie von Windkraftwerken oder Solar oder von großen Staudämmen irgendwie nutzen können und wie groß diese Zahlen tatsächlich sind. Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt, der ist zu empfehlen. Jeder sollte diesen Report mal lesen, wer den nicht liest. Zahlen, die ich zum Beispiel sehr interessant fand oder was ich gelernt habe, war diese Effizienzsteigerung, die über diese Jahre stattgefunden hat, dass Miner angefangen haben, die Chips, dass die auf 130 Nanometer quasi mit dem Prozess gebaut wurden und mittlerweile bei 3 Nanometer angekommen sind, was so ein Faktor 40 ist, was einfach diesen Zuwachs an Hashrate auch so gut erklärt, dass da die Effizienz so gesteigert wurde und dass eben auch prognostiziert wird, dass im kommenden Jahr auch nochmal ein ganz großer Schub kommen kann. Also ihr habt geschrieben, dass der effizienteste Miner 2024 12 Joule pro Terahash gebraucht hat und die Erwartung für Ende 2025 sind 5,5 Joule pro Terahash. Das nochmal mehr als eine Halbierung. Und auch so Zahlen, das fand ich super interessant, einfach diese Zusammenfassung. In den vergangenen 5 Jahren hat eine Einheit verbrauchter Strom die Hashrate von Bitcoin um ungefähr 4 Einheiten erhöht. Wo ihr auch schreibt, dass das eben auch ein Sicherheitsfaktor ist. Was ich eben auch interessant fand, war eben diese Zentralisierung. Das ist ja eine große Befürchtung in der Community, da zum Beispiel die USA als so ein Standort, wo ja immer gesagt wird, Mining, das darf nicht so zentralisiert sein, das ist eine große Gefahr. Und auch dieses ASIC-Oligopol, dass es letztlich 3 Unternehmen gibt, die 99% Marktanteil bei der Produktion von Bitcoin-Minern haben und dass eben Bitmain damit 82% quasi dieses, also eigentlich der absolute Marktführer sind und da so eine Dominanz haben. Und das ist ja, wenn man das einfach so liest oder hört, diese Zahlen, dann ist das so besorgniserregend. Aber dann fand ich zum Beispiel interessant, dass, wie ihr aufgeschlüsselt habt, dass eben die Firmware, also welche, mit welcher Software die Miner diese Technik dann betreiben, dass das schon wieder ganz anders aufgeteilt ist und dass schon ein großer Teil benutzt irgendwie diese Originalsoftware, die damit ausgeliefert wird. Aber dass dann trotzdem quasi Vorlagen existieren oder Softwaren und die Miner sich das so anpassen und dadurch ja auch diese Gefahr, dass so ein zentraler Player, wenn der übernommen werden würde in irgendeiner Art oder bösartig agieren wird, dass da wieder so ein Korrektiv durch die Software aufgebaut wird. Wie ist das denn, vielleicht mal an dich gefragt, was waren denn für dich so überraschende oder spannende Ergebnisse, wo du vielleicht auch nicht damit gerechnet hättest? Oder was würdest du sagen, war so tatsächlich das Interessanteste? Ich meine, über den Energiemix, da haben wir gesprochen, dass das mit das Wichtigste ist, weil das in der Öffentlichkeit wirksam ist. Aber so aus deiner persönlichen Perspektive, was waren denn so Ergebnisse, wo du gedacht hast, oh, damit hätte ich jetzt vielleicht nicht so gerechnet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, auch wenn es zu den Marktanteilen von ASIC Manufacturing kommt, ich glaube, das war so irgendwie schon ein bisschen known. Also es war jetzt kein Secret, dass da jetzt im Bitmain ganz stark dominiert, eben auch, aber auch eben mit dann MicroBT und Canaan. Ich würde mal sagen, was durchaus für mich überraschend war, war auf jeden Fall der Grad, zu dem wir gesehen haben, dass Flaregas genutzt wird. Also das sind wir, glaube ich, jetzt ungefähr bei 500 Megawatt, was wir da gesehen haben. Und das war schon ein bisschen überraschend. Also ich habe mir schon gedacht, ja, vielleicht so 100 oder 150, 200, aber durchaus eben, dass das zu dem Grad eben stattgefunden hat, oder stattfindet. Das war schon auch überraschend, eben speziell, weil das ja auch einer von den Use Cases ist, die ich persönlich sehr stark schätze. Gerade eben mit Flaregas, wo man sagt, gut, das ist generell ein weltweites Thema, was man wirklich da eben Routine Flaring, was man reduzieren möchte. Und es da jetzt Bitcoin Mining, aber generell Compute Solutions gibt, die was du halt da auch wirklich, würde ich mal sagen, direkt auf so ein Ölfeld platzieren kannst, also einfach komplett off-grid. Und das ist halt unheimlich spannend. Und das war eins von den Dingen, die, was ich glaube, jetzt nicht zu dem Extent erwartet habe. Wenn es jetzt eben zum Bereich Effizienz geht, ja auch im Bereich dann eben Stromverbrauch, Energy Mix, das war jetzt nicht wirklich so überraschend, muss ich ehrlich gestehen. Im Sinne von Firmware, muss ich sagen, da hatte ich jetzt nicht wirklich so eine Opinion, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war jetzt nicht wirklich was ich mir selbst tief angesehen habe. Vorher natürlich hat man gewusst, ja, da gibt's eben Stock- oder Manufacture-Firmware, wo ich halt auch angenommen habe, dass das der größte Teil sein wird, ja, einfach auf Convenience-Basis, weil natürlich wird alles mitgeliefert. Wir haben, aber was ich jetzt schon spannend finde, war, dass da durchaus quasi fast ein Viertel von der Third-Party-Firmware Vinish. Das war schon auch spannend zu sehen, muss ich ehrlich gestehen. Proprietary Solutions waren jetzt nicht so, würde ich mal sagen, überraschend, weil natürlich gerade große Unternehmen stimmen, wenn sie dann halt einfach ihre Firmware genau abstimmen auf ihre individuelle Situation. Aber natürlich musst du da auch durchaus investieren, ja, aber das ist natürlich gerade mit der Share von größeren Unternehmen, die wir als Participant hatten, ja durchaus vorstellbar. Aber ja, alles andere war jetzt, würde ich mal sagen, kam jetzt nicht zu überraschend. Was auch interessant war, war eben die Ergebnisse über den E-Waste, also wo wir halt auch so eine, wie man sagen, simple Berechnung aufgestellt haben, muss ich ehrlich gestehen. Aber halt quasi den Grad zu, muss ich jetzt auch aber sagen, dass es jetzt auch nicht extrem überraschend war, gerade mit eben Repurpose, Reselling, Recycling, wo man, wie man sagen, durchaus annehmen konnte, dass jetzt, das ist ein Gerät, das hat ja irgendwo einen Ressourcenwert, ja, dass es nicht irgendwo da auf so einem Landfill landet, war auch irgendwie, wo es da sicher Abnehmer gibt, die was gerne sich diese ASICs sozusagen holen, Recycling, das kann ich mir auch durchaus vorstellen können, aber gerade der Extent war schon auch interessant zu sehen und gerade eben für Future Research, glaube ich, ganz wichtig, obwohl jetzt unsere E-Waste-Berechnung, wie wir sagen, wirklich simplified war, aber was man sich da generell ausnehmen kann, ist, dass dass gerade diese Repurpose, Resale und Recycling durchaus ein Faktor ist, dass man sich auch in anderen, will man sagen, wenn man sich das Ganze mehr von der akademischen Paper-Seite betrachtet, wahrscheinlich etwas ist, das man durchaus mit einbeziehen soll. Weil natürlich das gerade, was wir in der Survey gesehen haben, durchaus zu einem großen Grad stattfindet. Ich muss generell gesagt, überraschend war jetzt eigentlich jetzt für mich jetzt nicht wirklich etwas. Also ich glaube auch generell viele Members von der Community finden da jetzt gerade, wenn es zu der Survey kommt, jetzt nicht wirklich so viele überraschende Dinge. Vielleicht interessant sind die Sentiment Question. Man sieht ja auch, man hat ja auch da gesehen, dass beispielsweise, wenn es zu den Schätzungen kommt von Jahresend-Bitcoin-Preis oder eben auch Hashrate, dass da man durchaus sieht, dass die Mining-Community, Preis ist ein bisschen mehr fraglich, würde ich mal sagen, aber gerade wenn es zu Hashrate kommt, das ist durchaus etwas, wo sich wahrscheinlich jedes Serious Mining-Business sich das auch ansieht und dabei selbst berechnet und aufstellt, okay, wo glauben wir, wo Hashrate sein, weil das ja natürlich durchaus Auswirkungen hat auf die Profitabilität von den eigenen Operations. Also da sieht man auch, dass die Schätzungen gerade im Bereich quasi Jahresend-Hashrate sehr stark mit den wirklichen Ergebnissen übereinstimmen. Sentiment war vielleicht auch sehr interessant, aber würde man sagen, jetzt auch nichts irgendwie, was man jetzt nicht erwartet hätte, würde ich sagen, ja, natürlich Regulation, so wenn es eben zum Bereich quasi der Risk Management geht, bei den Business Diversification, was man jetzt auch wirklich, glaube ich, jede zweite Woche in den Headlines sieht, dass irgendwer wieder quasi den Bereich AI-HPC ausbaut. Das ist jetzt quasi auch jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, glaube ich. Geografische Diversifikation ist auch was, wenn man sich die Nachrichten von öffentlich gelisteten Unternehmen ansieht, jetzt auch nicht etwas ist, was man jetzt noch nicht gesehen hätte. Und man sieht eben, dass auch diese Unternehmen da ein bisschen geografisch diversifizieren, manche mehr als andere. Wir haben gerade im Bereich What Keeps You Awake at Night, gerade in dem Bereich Regulation und mit dem, wenn man sich das zurückbetrachtet, gerade mit China, da geht es dann eben auch Russland, was man gesehen hat, aber auch vor ein paar Jahren in den USA, bis der Dame Tax und diese ganzen Dinge, ja, wo man da irgendwo immer so eine Regulation und auch ja EU, wo man da immer irgendwo so einen Risk-Faktor drin hat, der sich natürlich dann durchaus auf die Operation irgendwo auswirken kann. Energy Prices, ja, aber wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass das jetzt meines speziell irgendwie sehr stark in Erwägung ziehen, gerade wenn es zum Bereich Risk Management kommt oder im Bereich, ja, wie sehen meine Operations in den nächsten 3-4 Jahren aus, gerade falls es da starke Fluctuations gibt. In den USA sieht man das ja nicht so, aber ich meine, das hat man ja speziell auch in der EU gesehen, ja, gerade mit 2022, wo man halt gesehen hat, wie sich halt Strompreise entwickeln. Und wenn du da natürlich deine Operation irgendwo hast und dein Strompreis geht halt dann da irgendwo 90 Grad nach oben, das ist natürlich ein Problem. Und ja, das, also ich würde mir sagen, generell betrachte das jetzt nicht wirklich Dinge, die mich jetzt großartig überrascht haben, aber auf jeden Fall, auch wenn es jetzt zum Sourcing kommt und zu einem anderen Punkt, zum älteren Punkt zurückzukommen, wir sehen uns halt schon, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Service machen, wir haben halt schon einen gewissen Prozess, der was auch transparent gelistet ist im Report, wo wir halt da durchaus auch ein Betting, also man kann jetzt nicht irgendwo, da ist ein Link und jeder kann jetzt auf den Link draufklicken und dann da irgendwas reinschreiben, das geht jetzt nicht. Also wir haben da auch quasi so einen Prozess, wo wir halt jeden Participant individuell onboarden. Also auch, um auch da durchaus sicherzustellen, dass halt die Resultate, die wir bekommen, halt auch wirklich von Mining-Unternehmen sind und es dann nicht irgendwie da Leute einfach irgendwas reinschreiben, dass es beispielsweise nur ein offener Link wäre. Und ja.
Jetzt muss ich aber nochmal, um sicher zu gehen, dass dieser Report hier nicht unter Wert verkauft wird, weil du hast das so gesagt, ja, wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, für den war das nicht so überraschend und wer die Ankündigung der Unternehmen. Also für mich, der ich Mining immer so am Rand verfolge und mal so Headlines mitkriege, ich habe so viel gelernt in diesem Report, weil sich einfach so viele Sachen verknüpft haben an der Stelle. Und das ist, also für alle, die jetzt nicht im Mining-Business drinstecken, ist da, glaube ich, ganz viel
wertvolle Informationen drin. Was ich zum Beispiel super interessant fand, war auch diese Case Studies, wie jetzt eben diese Verknüpfung stattfindet, warum Miner eben diversifizieren und sagen, was haben wir denn für eine Kompetenz? Wir sind sehr gut da drin, mit großen Strommengen zu managen oder das irgendwie zu hedgen, damit umzugehen. Wir wissen, wie man große Rechenzentren betreibt. Und was ich zum Beispiel auch dachte, so als ich es gelesen habe, ja, das ist total logisch, dass dieser Shift so ein bisschen weggeht von, ihr nennt es diese Shoebox-Miner, also dieser klassische Miner, der irgendwie so wie ein Schuhkarton aussieht, der halt irgendwie optimiert ist auf Kühlung mit Luft. Und das ist halt so das Standard-Mining-Modell, was man kennt, weil man hat das in der Bitcoin-Community nicht anders gelernt, hin zu standardisierten Formaten, die man halt so in einen Rack packen kann, ne? Die dann wirklich auch so gestapelt werden können oder auch dieses, was du gesagt hast, was denken denn die Miner, was sind so Strategien, mit Risiko umzugehen? Also da ist super viel drin, wie man diese gesamte Branche, die halt wirklich, entweder spezialisiert man sich drauf und hat sich das alles selbst angeeignet, aber wer nicht die Zeit dafür hat, kann diesen Report lesen, um tatsächlich mal ein bisschen was zu lernen, wie ticken die, das ist rational. Interessant ist ja auch, dass die wirklich zu einem großen Teil so eine Sustainable Strategy verfolgen und sagen, wir sind uns dessen bewusst, dass wir irgendwie Ressourcen verbrauchen und wir kümmern uns eben um Recycling oder gucken, dass wir erneuerbare Energien benutzen. Also ich fand das total wertvoll, Wissen zu verknüpfen und einen ganz großen Themenkomplex. Ich meine, wenn ich einen Vortrag mache, dann kommen immer Fragen zum Mining und ich bin da auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich agieren Miner wie rationale Akteure und wenn dies, dann das. Und mit diesem Report, da stehen halt Zahlen drin, da sind irgendwie belastbare Aussagen, die so viel mehr Gewicht geben tatsächlich für eine Argumentation, dass das total, dass ich wirklich, und wenn man nur rüberfliegt und sich diese tollen Grafiken, da gibt's ja auch super viele Grafiken, die einfach total aufschlussreich sind. Das ist total hilfreich, deswegen wollte ich das nochmal sagen. Ja. Und weil du gesagt hast hier E-Waste, ich hatte mir die Zahl rausgesucht, ne? Ihr kommt zu dem Schluss, dass weniger als 1% des Klimafußabdrucks von Bitcoin ist letztlich durch E-Waste, was ich auch fand, ist eine echt,
Die gab es übrigens schon mal in einem viel älteren, in einer viel älteren Veröffentlichung. Ich habe vergessen,
wie Alex de Vries?
Nee, eben nicht.
Nee, nicht. Ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Also ich möchte auf jeden Fall den Report jetzt nicht unter Wert verkaufen. Also der Grund war wirklich, natürlich, deine Frage war ja quasi, ob ich das jetzt irgendwie da mich, wenn du dich tagtäglich mit dem beschäftigst, wahrscheinlich jetzt wirst du jetzt nicht wirklich überrascht werden. Aber wie du gesagt hast, es beschäftigt sich jetzt nicht jeder tagtäglich mit Mining. Und der Report ist halt, würde ich mal sagen, genau für die Leute, natürlich auch für Mining-Unternehmen selbst, weil da findet man auch wieder so Gold-Nuggets drinnen, auf jeden Fall. Aber eben das große Ziel war halt wirklich, das da was herzustellen, wie du gesagt hast, auch Themenbereiche miteinander zu verknüpfen, was halt auch für Leute, die weiß ich jetzt da wahrscheinlich nicht tagtäglich mit dem Thema befassen, das Ganze auch wirklich in einem Format anzubieten, das halt extrem accessible ist.
Ja, ich fand es tatsächlich auch relativ wenig davon überraschend. Man hat die richtigen Intuitionen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weil es auch ein Thema ist, was mir halt sehr nahe liegt oder womit ich mich lange beschäftigt habe. Aber was ich halt sehr wichtig finde, ist, dass das halt diese Intuition, die man vielleicht hat, wenn man damit näher beschäftigt, dass es die besser belegt, ne? Und dass es halt ein Gegengewicht ist zu so sensationalistischen Veröffentlichungen, die zum Beispiel von de Vries, ja. Also wenn Alex de Vries halt irgendein Paper raus bei der E-Waste ist ein Riesenproblem bei Bitcoin, dann finde ich das irgendwie sehr, sehr, sehr schön, dass man in diesem Report, da liest man ihn gar nicht, ja. Man liest gar nichts über ihn, aber man liest halt einfach eine völlig andere Aussage, dass, ja, E-Waste existiert natürlich, aber es ist halt eine ganz andere Größenordnung, als er behauptet. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön, wenn man das so sachlich einfach mal begründet.
Ja, es ist quasi, wir haben da jetzt, es ist nicht unser, wir haben jetzt da keine Meinung zu sagen. Ja, was wir versuchen, ist eben Daten zu bekommen, ja, also direkt mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, hier dann Daten zu akquirieren und das dann einfach zu veröffentlichen und unsere Findings sozusagen dann einfach an der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja, und das, wir haben jetzt da nicht irgendwie, dass wir da irgendwas widerlegen wollen oder sonst was. Also wir haben die Daten gesammelt, wir veröffentlichen das dann. Und natürlich manchmal das kann sein, dass das quasi Research, das existiert, sozusagen verstärkt, wo man sagt, gut, es gibt da Research und die Daten, die sozusagen bestärken, was da in diesem Research herausgefunden wurde. In anderen Fällen sieht man da wahrscheinlich ein sehr stark divergierendes Ergebnis. Und da muss man sich ansehen, okay, was sind die Gründe dafür und eventuell, was dann eben für Researcher, die weiß ich, das vielleicht dann mal genauer ansehen möchten, wo man da eben dann auch neue Daten hat und dann eventuell diese Daten irgendwie in ein Modell einbindet. Und, aber ja, wie gesagt, unser Hauptziel ist es einfach sozusagen mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten und dann eben sozusagen diese Data Aggregation Funktion wahrzunehmen und dann diese Daten dann zu veröffentlichen, um halt auch eben, wie du gesagt hast, da Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, die halt auf Primärdaten basieren, ja. Damit man auch so ein bisschen diese, man hat halt dann in vielen Bereichen mehr diese theoretische Sicht, wo es halt um die Entwicklung von Modellen geht, um gewisse Dinge zu berechnen. Auf der anderen Seite, wie man das sagen könnte, hat man diese Practitioner Perspective, um halt da wirklich sozusagen Primary Data von eben Mining-Unternehmen sourced und dann die Ergebnisse auch zur Verfügung stellt.
Wir müssen jetzt angesichts der Zeit leider schon zum Ende kommen, obwohl ich noch jede Menge gute Fragen hätte. Wir müssen noch mal kurz auf den Ausblick eingehen. Du hast ja schon gesagt, Plan ist eigentlich so jährlich noch mal einen aktualisierten Report zu bringen. Was ich auch interessant fand in eurer Diskussion zum Ausblick war, dass es eigentlich bisher immer nur beim Thema Mining vor allen Dingen über die ökologischen Konsequenzen geht, also Strommix und E-Waste, worüber wir auch gesprochen haben, dass es aber eigentlich auch mittlerweile an der Zeit wäre, noch über weitere Themen zu sprechen, nämlich gesellschaftliche und ökonomische Folgen, die mit zu untersuchen. Und ihr habt das ja kurz angerissen, als ihr gesagt habt, natürlich ist die Branche mittlerweile so groß, dass sie Arbeitsplätze schafft. Oder in Finnland gibt's einen Miner, der halt die Abwärme nutzt, um die Häuser der Leute, die da wohnen, zu heizen. Und gleichzeitig berücksichtigen sie irgendwie, dass sie die Kühlung versuchen leiser zu machen, um die Akzeptanz von einer Mining Operation in der Nähe von Bevölkerung irgendwie zu erhöhen. Mhm. Und ist das denn was, womit wir tatsächlich rechnen können? Oder ist das sowas, wo ihr sagt, ja, wer sich dafür interessiert, kann sich darum kümmern? Oder nehmt ihr diese Themen in den nächsten Reports eventuell auch auf? Weil das ist, halte ich für total wichtig, das auch noch zu beleuchten.
Ja, also gibt's einige wichtige Dinge. Speziell, will man sagen, mehr zu der ökonomischen Komponente, speziell Arbeitsplätze und diese Dinge. So zu deinen Punkten, eben Bereiche Waste to Recovery und diese Dinge, ja. Ich denke, dass das durchaus auf jeden Fall, das fällt, würde ich mal sagen, unter die Kategorie Harnessing Energy More Effectively. Also versuchen einfach, wie beispielsweise, ob das jetzt Flare Gas ist, wo man halt sozusagen eine Energiesource hat, die was derzeit einfach nicht genutzt wird. Ja, wo du sagst, ja, du fackelst das einfach, diese Associated Gas, dieses Begleitgas, fackelst du einfach ab. Das bringt kein irgendwo was. Also das ist wirklich ökonomisch gesehen einfach ein Waste. Und wie kann man halt diese Dinge, würde ich mal sagen, sinnvoll nutzen? Ja, das kann jetzt Bitcoin Mining sein, generell HPC, AI, Computing Infrastructure. Das kann auch andere Dinge sein von Renewable Natural Gas. Da gibt's eine große Anzahl von Dingen. Und Mining kann eben eines von diesen Bereichen sein. Das, was sich halt eben aufgrund der, wie man sagen, Location Agnostic, wirklich flexibel. Das bietet sich halt in vielen Bereichen einfach an. Ja, ob das jetzt quasi ist, ob du dich da jetzt direkt in ein Ölfeld platzierst und halt da sozusagen deine Computing Infrastructure aufbaust, ob das neben Landfills beispielsweise ist oder eben, wenn man sagt, gut, gerade im Prinzip wandelst du ja nur Electric Energy zu Heat um, ja, und in der Vergangenheit gab es halt diese Aircool-Data-Centers, wo du das halt einfach dann rausgeblasen hast in die Freiheit, was halt jetzt auch nicht wirklich sinnvoll ist, ja, weil du heizt quasi dann da das Environment irgendwo neben deinen Data-Center. Du kannst natürlich diese Wärme auch nutzen. Ja, du musst natürlich die Infrastruktur bauen. Ja, wie wir das gesehen haben, eben in Finnland, wo es da, ich glaube, speziell, da gibt es ein paar Unternehmen wie Mera, die was da ganz stark sind, die was da eben versuchen, diese Wärme dann halt auch sinnvoll zu nutzen, eben im District Heating. Es gibt auch andere Beispiele mit, von Greenhouses, wo du halt einfach versuchst, ja, diese entstehende Wärme halt dann einfach irgendwo ökonomisch halt zu nutzen, ja, zu einer anderen Aktivität oder ja, ob das jetzt auch beispielsweise Poolheizung ist oder es gibt ja auch jetzt schon Solutions für Leute zu Hause. Muss ich ehrlich gestehen, ist es auch nicht wirklich was ich mir im Detail angesehen habe. Aber eben, wo du halt wahrscheinlich so ein, zwei Miner, das sind dann trotzdem einiges an Kilowatts. Wenn du da irgendwo so zwei S21 oder wo zu Hause stehen hast, sind das ja trotzdem durchaus, ja, sind es ja 6 Kilowatt oder ungefähr 6,5. Es gibt, glaube ich, viele interessante Dinge, was ich jetzt unter dem Schirm einfach Harnessing Energy More Effectively da inkludieren würde. Und das wird wahrscheinlich generell wesentlich stärker werden, speziell, wie das immer kurz angesprochen, den Shift vom Block-Subsidy-Based kind of Revenue Model zu Transaction-Fee-Based Revenue Model. Wir gehen jetzt mit jedem Halving quasi, reduzieren wir sozusagen die Block-Subsidy. Jetzt sind wir auf 3,125. Das nächste wird dann schon wieder weniger. Und irgendwann werden wir da einfach, wenn nicht der Bitcoin-Preis völlig explodiert. Ja, ich meine, viele Leute glauben das ja. Ich habe dazu ja meine persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass es persönlich jetzt, wirklich meine persönliche Meinung, dass es wahrscheinlich auch noch nach oben gehen wird. Aber das muss natürlich, wenn wir da ein Halving nach dem anderen, muss das natürlich dann durchaus für die nächsten ja 100 Jahre, mehr als 100 Jahre dann nach oben gehen zu einem hohen Ausmaß. Und man wird sich da wahrscheinlich mehr auf so ein Transaction-Fee-Based-Model einmal einstellen müssen als Miner, was einfach wesentlich mehr Flexibilität irgendwo erfordert. Ja, weil Transaction-Fees sind, was wir zumindest jetzt sehen, sehr, sehr volatil. Und da kann es durchaus mal sein, dass du vielleicht einfach nur zu Zeiten meinst, wo es halt Sinn macht, ökonomisch gesehen. Und halt dann vielleicht nicht meinst, wenn es halt, weil beispielsweise da, wie wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben oder auch ein bisschen früher im letzten Monat, das ist da durchaus, wir hatten Blocks ja mit einer Fee Rate von Zero. Also wir hatten Empty Blocks, wo man sagt, gut, in diesen Zeiten, ja, jetzt passt ja, weil du hast ja die Block Subsidy, was hat das dann irgendwie kompensiert? Ich meine, es gibt ja nicht viel zu kompensieren, weil auch selbst wenn du da irgendwie 15, 20 Sets per Rebyte hast, da bist auch bei, weiß ich nicht, ja, 2 bis 4% von der Block Reward, ja, was da dann auf Transaction Fees sozusagen zugeht. Aber ja, das wird sich ja alles irgendwo ändern und ich glaube, da müssen Mining-Unternehmen in der Zukunft wesentlich kreativer werden, eben auch im Bereich Diversifizierung, wo wir jetzt sehen, da diversifizieren welche zu speziell AI, weil es da einfach Synergien gibt mit der Computing-Infrastructure und wahrscheinlich auch dem Know-how, das die besitzen, dieses zu bauen. Dann eben auch versuchen, die Energie einfach effizienter zu nutzen, ja, versuchen da Stranded Energy Sources zu akquirieren, eben, die was halt zuvor ungenutzt waren, aber eben auch, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel Finnland zeigt, wenn wir hier einfach die Heat, die wir produzieren mit unseren Operations, halt auch die irgendwo sinnvoll zu nutzen und halt dann nicht irgendwo da einfach mit einem Fan da sozusagen raus zu guiden, for lack of a better word. Im Sinne von den Geräuschbelästigung, die was du angesprochen hast, das ist natürlich gerade bei Air-Cooled Operations durchaus ein Thema, wenn du da quasi adjacent irgendwo so ein Dorf oder irgendwas hast, das ist natürlich schon ein bisschen problematisch, wenn halt das halt nicht, wenn es halt zu laut wird, aber da gibt's ja auch jeder, auch in den USA, speziell in Europa natürlich auch, da gibt's ja genaue Regulierungen, die was halt festlegen, wie laut dürfen beispielsweise diese Operations sein, gibt's ein genaues Dezibel-Limit und aber ja, ich denke mal, das hat sich schon wesentlich gebessert und wird sich auch bessern, wo zum Beispiel du Water Cooling oder Immersion Cooling für Operation nimmst, ja, die was halt mehr näher zu einer Stadt oder einem Dorf, wo du halt dann auch wirklich sicherstellst, dass diese Operations halt sogar leiser sind, als sie leise sein müssen. Und du halt eventuell in Bereichen, wo es halt wirklich jetzt nicht wirklich irgendwo eine Population gibt, die Wasser da belästigen könnte, das halt dann vielleicht auch doch durchaus mal Air Cooling nimmst. Also ja, ich denke mal, dass gerade das mit der Lautstärke, das hat sich schon sehr stark gebessert. Ich glaube natürlich gerade, wenn es da 2021 und zu diesen Hype-Phasen, ja, da wurden vielleicht auch Dinge gebaut, wo man halt versucht hat oder auch ein bisschen zuvor, das schnell was fertigzustellen, ohne jetzt da großartig vielleicht Rücksicht zu nehmen auch auf Dinge, die was halt über das, was staatlich fixiert ist, hinausgehen. Ja, wo man sagt, gut, da gibt es ein staatliches Dezibel-Limit und wenn du halt da drunter bist, dann ist das fein, auch wenn das trotzdem vielleicht störend ist für die für die annähernde Population. Ja, das ist halt quasi so meine. Ich glaube, da werden sie noch viel tun und meiner müssen auf jeden Fall in der Zukunft, als nachdem wir Halving für Halvinger die Block-Subsidy reduzieren, glaube ich, immer mehr kreativer werden, um halt auch sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben.
Schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, Stefan, hast du noch eine Frage?
Ich hätte noch so viele Fragen, aber wir haben nicht so viel Zeit, leider.
Aber vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr schon wieder, wenn der nächste Report raus ist, wenn dieser Zeitplan tatsächlich zu halten ist. Und also ich muss auf jeden Fall sagen, mein Fazit daraus ist, ich habe den gelesen und ich mache mir für die nächsten 5 bis 10 Jahre jetzt nicht so große Sorgen, dass uns das Mining in irgendeiner Art um die Ohren fliegt. Klar, weiß man nicht, kann immer noch was passieren, aber ich habe einfach so viel gelernt darüber, wie Miner ticken und dass das eben auch nicht nur diese ganz gierigen und selbstsüchtigen, geldgeilen Institutionen oder Leute sind, die ohne Rücksicht auf andere agieren, sondern dass das tatsächlich eine rational agierende, durchaus auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ausgelegte Branche ist, die, ich weiß nicht, zu einem gewissen Grad kann man sowas wie Vernunft unterstellen, nicht nur in einem Business-Sinn, sondern auch in einem ganzheitlichen Sinn, würde ich fast sagen. Also ich habe klar gibt es Baustellen da drin, ein leerer Mempool und alles. Es wird nie nicht spannend sein, aber einfach diese Information zu haben, hilft einem dieses gesamte Konstrukt Mining noch so viel besser zu verstehen und sich eine informierte Meinung dazu zu bilden. Und deswegen finde ich diesen Report so wichtig, weil es halt wirklich da eine große Leerstelle gibt. Und ich meine, 150 Seiten waren, halte ich auch für nötig an der Stelle. Man hätte ihn sogar 200 Seiten machen können und da sieht man schon, das ist nicht irgendwie ein Zeitungsartikel, in dem man das erklären kann oder so, sondern das ist, was da alles mit reinspielt an verschiedenen Sachen. Und es gibt ja noch wirklich Themen, die sind nicht drin, die tauchen nicht aus, ne? Sowas, ihr könntet ja abfragen mit Cooling und Lautstärke und sowas, ne? Das könnte noch so viel detaillierter sein, aber es ist halt dafür, dass das so ein komplexes Thema ist, wirklich gut und verständlich aufgearbeitet und das finde ich total wertig. Falls das noch nicht rübergekommen ist, wir empfehlen diesen Report.
Definitiv, ja, genau. Also was mir aufgefallen ist, was glaube ich total out of scope ist, aber ich weiß nicht, kannst du mal vielleicht dazu sagen, ob ihr da irgendwie Pläne habt, sowas in Zukunft vielleicht auch mal zu beleuchten. Was gar nicht vorkommt, ist ja, was Bitcoin für, sagen wir mal, zum Beispiel Umweltfolgen hat, abseits von Mining, ne? Die Frage ist ja, Bitcoin Mining hat ja offensichtlich zum Beispiel Klimakosten, aber die Frage ist, hat Bitcoin nicht vielleicht auch irgendwelche Substitutionseffekte und verdrängt irgendwas anderes, was auch Klimakosten hat, ja? Also irgendwelche Investitionen oder sowas wie Gold oder so, ne? Also aber das ist natürlich jetzt gar nicht in diesem Report, fände ich irgendwie spannend, ob man da in Zukunft mal drauf gucken könnte.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Natürlich, wir müssen auch den Report irgendwo concise und thematisch Klar. halt auf das Wesentliche halten. Das wären dann eher die Dinge, was wir uns vielleicht irgendwie in einem separaten Dokument ansehen würden, wo wir halt ein ganz spezielles Thema haben. Und wie du gesagt hast, also mit die 150 Seiten sieht man lange, lange aus, aber wenn du halt wirklich versuchst, das Ganze, es war trotzdem, würde ich mal sagen, sehr concise. Ja, wir haben da jetzt bei keinem Thema da, jetzt würde man sagen, zu viel da Details geaddet. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich da, um das die ganze Thematik irgendwie zu verstehen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall so viele Dinge. Es kann durchaus sein, ich gehe davon aus, dass beim nächsten Report, ja, wenn es den gibt, ich kann nicht genau sagen, wann der kommt, aber auf jeden Fall ist die Intention da, hier durchaus einen Folgereport zu kreieren. Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr fokussiert auf eben Survey-Daten. Also natürlich, wie wir vor kurz angesprochen haben, diese ganze Substanz, die wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal erklärt werden. Also speziell, ja, was ist Bitcoin, was ist Mining? Das wird jetzt wahrscheinlich mehr eben auf die Daten, wird vielleicht auch ein bisschen kürzer werden, aber mehr halt auf die Daten fokussieren, die was wir bekommen haben, aber halt dann auch vielleicht so Stories, die was sich dann halt daraus entwickeln. Ja, zum Beispiel, man hat da irgendwas Interessantes rausgefunden und das sieht man halt mal genauer hin. Das kann durchaus sein, dass das dann integriert wird. Eventuell auch eben spezielle thematische Ebenen. Im jetzigen Report ist ja schon ein bisschen AI drin. Das Ganze mal sich grob anzusehen, ja, woher kommt der Computing-Demand eigentlich? Ich habe da jetzt zum Beispiel nur die Trainingsphasen hergenommen. Das ist die Inference, wäre natürlich auch was ganz Spannendes, was man sich ansehen könnte. Wo es vielleicht so spezielle Themenbereiche gibt, die, was sich in den Folgereports dann durchaus auch angesehen werden, aber wird wahrscheinlich ein bisschen mehr condensed werden als der jetzige Report. Und ja, ich freue mich wirklich, dass euch der Report so gefällt, und ich hoffe, dass der Report eben speziell für Einsteiger sehr zugänglich ist, die was sagen, ja, ich muss da jetzt nicht irgendwie da 6 unterschiedliche Bücher konsultieren, ja, und man hat die ganzen Thematiken da irgendwo zusammenzusuchen, sondern das ist halt ein Dokument, wo das Ganze halt irgendwo mal zumindest oberflächlich diskutiert wird, und dann findet man ja vielleicht die immer irgendwelche Bereiche, die was einen dann halt speziell interessieren, und da kann man halt dann nochmal in vielleicht mehr intensiverer Literatur über diesen Themenbereich halt genauer nachschlagen.
Ja, ihr habt ja 190 Quellen oder sowas da drin verlinkt. Da ist mehr als genug, dass man tiefer noch reingehen kann. Okay, ja, dann hoffen wir natürlich, dass ganz viele Leute den lesen, die was über Mining lernen wollen, aber dass der tatsächlich, wie du gesagt hast, eben auch die Leute und Institutionen erreicht, die eventuell Entscheidungen treffen, ne? Policymaker, Politiker, andere Investoren, keine Ahnung, alle irgendwie, die für die das letztlich ein relevantes Thema ist. Gut, wir uns bleibt nur dann Danke zu sagen für deine Arbeit und tatsächlich, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns nochmal ein bisschen darüber zu sprechen und auch ein bisschen Hintergrund zu erklären. Wie gesagt, die Details findet ihr alle in dem Report, den könnt ihr euch reinziehen, und es gibt ja auch einige Zusammenfassungen. In Social Media hat man ja schon die wichtigsten Punkte gesehen, aber ich fand tatsächlich so, wenn man selber liest, findet man die Datenpunkte, die man selber richtig spannend findet und die bei einem selber das Denken auslösen, und deswegen ladet euch den runter. Der einzige Wunsch, vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich habe, was ihr beim nächsten machen könntet, ist das PDF. Vielleicht könntet ihr die Überschriften verlinken, dass man aus dem Inhaltsverzeichnis zu den Kapiteln springen kann und zu den Fußnoten, weil ich bin bei 150 Seiten, hatte ich einiges an Scrollarbeit, beziehungsweise hatte ein Dokument offen, wo die Fußnoten offen waren und eins, wo das Normale ist, dass das wäre der einzige kleine Verbesserungsvorschlag, den ich jetzt am Ende noch hätte, aber das soll es auch schon gewesen sein.
Aber es liest sich tatsächlich sehr gut. Ich finde es tatsächlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwie, das habt ihr doch bestimmt ordentlich durch ChatGPT laufen lassen oder so, oder?
Ja, wir haben dann der gesamte Report, der wurde dann am Ende, wir haben den geschrieben, und am Ende wurde es dann von einer Design Agency designed. Wir haben auch, wir haben es nicht, wir haben einen Proofreader, also die, was sich das nochmal angesehen haben und die letzten Rechtschreibfehler korrigiert haben. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Verlinken ist ein guter Punkt. Ist auf jeden Fall, ja, ist mir doch gar nicht selbst aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben da auf unserer Webseite eben so ein E-Book. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal weitergeben, dass wir das eventuell dann in Zukunft machen. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich heute da mit euch reden konnte.
Super. Dann war es das für diese Folge. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Macht's
gut. Ja, vielen Dank. Ciao. Thank you.
Thank you.